Viele von uns haben sicherlich zu Hause Werkzeuge. Und Werkzeuge sind Gegenstände, die für einen bestimmten Zweck geformt wurden, mit dessen Hilfe man etwas bearbeiten oder etwas herstellen kann. Und doch wissen wir, lange geht nicht jeder gut mit Werkzeug um. Lange geht nicht jeder richtig mit Werkzeug um. Die einen kaufen sich Werkzeug nur damit es im Regal liegt, haben es jahrelang, wird nie benutzt. Wiederum andere arbeiten mit dem Werkzeug und putzen es nicht und geben es dem Besitzer wieder zurück. Auch sehr schön. Und manche gehen einfach falsch mit Werkzeug um. Und so ist es mir einmal passiert in meiner Ausbildungszeit, dass ich eine komplizierte Arbeit zu tun hatte und ich bin einfach nicht vorangekommen. Im Schweiße meines Angesichts habe ich stundenlang mich abgemüht. Bis einer meiner Kollegen zu mir kam, vermutlich aus Mitleid, und mir ein Spezialwerkzeug gab, das eigentlich direkt vor meinen Füßen lag, aber ich wusste ja nicht, dass es genau das Werkzeug ist, das ich brauche. Und er gab es mir und in 10 Minuten war diese Arbeit erledigt. Obwohl ich die Grundausstattung hatte, fehlte es mir am richtigen Zubehör und am Wissen, wie ich dieses Werkzeug einsetzen kann. Und so geht es oft uns Christen im Leben. Uns sind Werkzeuge der Gnade gegeben, heilige Mittel hat Gott uns gegeben und er hat uns erklärt, wozu wir sie da sind, was sie in unserem Leben bewirken sollen. Und oft tun wir es nicht. Oft hat es in unserem Leben keine Wirkung. Sie finden keine Anwendung in unserem Leben. Ich möchte gemeinsam mit euch einen Text lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Jakobus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sich von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. In den ersten 18 Versen von Jakobus 1 geht es um Anfechtungen, um Glaubensprüfungen und auch um Versuchungen, die einen Christen sein ganzes Leben lang begleiten werden. Beim letzten Mal hatten wir uns angesehen, dass wir uns in diesen Situationen freuen dürfen, freuen sollen. Nicht, weil es uns darin etwas schlecht geht, nicht, weil wir eine schwierige Zeit haben, sondern weil wir das Ziel sehen, weil wir näher zu Gott hinwachsen, mehr von ihm sehen, mehr in die Abhängigkeit zu ihm gelangen. Gott verfolgt damit ein vollkommenes, ein ganzes Ziel. Er möchte uns vollkommen machen. Er möchte uns ganzheitlich machen. Sein Geist arbeitet und wirkt in uns. Und so möchten wir uns heute anhand von diesem Text ein Bereich in unserem Leben ansehen, der so wichtig ist, wenn es um Anfechtungen geht, der so entscheidend ist. Bei wem suchen wir Rat und Hilfe? Wer kann uns helfen, wenn wir in tiefen Anfechtungen stehen, wenn wir Schwierigkeiten haben? Wer hilft uns dann? Jakobus will uns heute zeigen, wie wir ein Stück weit mehr verstehen, wie Gott uns helfen will, wer Gott ist, was er uns gegeben hat, damit diese Dinge in unserem Leben tiefe Wurzeln schlagen. Die heutige Predigt heißt in dieser Reihe auf dem Weg zur Vollkommenheit, richtig beten, aber wie? Richtig beten, aber wie? Wir möchten uns heute anhand von diesem Text 2 Dinge ansehen. Erstens, dass wir um Weisheit beten und zweitens, dass wir wirkungsvoll beten. Um Weisheit beten. Jakobus schreibt hier über Anfechtungen. Und wenn wir in Situationen kommen, wo wir geprüft sind oder wo wir geprüft werden, wo wir in Anfechtungen geraten, wo wir Schwierigkeiten haben, dann fällt uns immer wieder auf, dass wir Hilfe brauchen. Es fällt uns auf, dass wir Hilfe nötig haben. Manchmal wissen wir nicht, wie es weitergeht. Manchmal haben wir viele Fragezeichen in unserem Leben. Manchmal haben wir schwere Entscheidungen zu treffen. Wir haben Herausforderungen vor uns, vor denen wir denken, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Wenn wir mit gewissen Dingen in unserem Leben kämpfen, die wir nicht ändern können. Einsamkeit, Krankheit, Ehelosigkeit, andere Schwierigkeiten, da kann es schon mal ungemütlich werden in unserem Leben. Und genau das meint Jakobus, wenn er sagt, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt. Sehen wir uns nicht genau danach? Ist das nicht genau das, was wir in solchen Situationen wollen und brauchen? Wollen wir nicht genau in so einem Kampf, in solchen Schwierigkeiten, in schweren Entscheidungen, wollen wir nicht gerade da Weisheit haben? Und viele von uns reden dann mit nahestehenden Menschen, vielleicht mit dem Ehepartner, vielleicht mit den Eltern, vielleicht mit Freunden. Und natürlich ist das kein Fehler, mit diesen Menschen zu sprechen. Aber diese Menschen können uns nicht geben, was nur Gott geben kann. Menschen können uns helfen, aber Menschen können uns niemals die Weisheit Gottes geben. Was erwarten wir, wenn wir bei anderen Menschen Hilfe suchen? Menschen können uns nur eigentlich bei einer Sache helfen. Nur eine Sache, dabei können Menschen behilflich sein. Sie können uns helfen, unsere Augen auf Gott auszurichten. Menschen können uns nur helfen, Rat und Hilfe bei Gott zu suchen. Das ist das, was auch in der Seelsorge passiert. Viele Menschen meinen, man kann nicht in die Seelsorge gehen, weil das ist ein bisschen peinlich, man schafft es ja nicht alleine, seine Probleme selbst irgendwie in den Griff zu kriegen. Nein, was hier passiert ist, da sind Menschen, die Gottes Wort lieben, die Gottes Wort kennen und die als Außenstehende helfen möchten, auf Gott zu sehen, seine Gnade zu sehen, dorthin zu blicken, wo wirklich Hilfe ist. Es sind nicht einfach nur kluge Ratschläge, psychologische Denkweisen. Das ist nicht das, was Gott uns für die Seelsorge gegeben hat, sondern dass wir einander helfen, auf Jesus zu schauen. Das ist das Einzige, was Menschen wirklich tun können, was einem Christ helfen kann. Es gibt nichts anderes. Wir können zueinander mitweinen und mittrösten und all diese Dinge, aber das ist nicht wirklich die Hilfe, nicht wirklich die Erfüllung, die ein Mensch tatsächlich in Gott finden kann. Zu wem gehst du anhand von Menschen, wenn es dir schlecht geht, wenn du Schwierigkeiten hast? Gehst du einfach zu Freunden, denen du gern was anvertrauen kannst, oder gehst du zu Menschen, wo du weißt, sie lieben Jesus, sie lieben sein Wort und sie können mir helfen, auf ihn zu sehen? Denn das sind die Menschen, die wirklich helfen können. Jakobus sagt, wenn es uns an Weisheit mangelt, dann dürfen wir Gott darum bitten, dann sollen wir Gott darum bitten. Wenn du die Weisheit Gottes brauchst, dann geh auch dorthin, wo du sie finden kannst. Dann geh zu dem, der sie dir geben kann. Gott gibt uns gerne. Er gibt uns ohne Vorwurf. Gott macht uns keine Vorwürfe und sagt, oh Mann, so lange glaubst du schon an mich und schaffst es immer noch nicht, deine Sachen in den Griff zu kriegen. Das sagt er nicht. Er macht uns keine Vorwürfe. Er gibt uns gerne seine Weisheit. Er tadelt uns nicht, er scheltet uns nicht. Die Weisheit wird dir gegeben werden. Das ist eine Verheißung. Und doch sagt unser Verhalten oft etwas anderes aus, nicht wahr? Oft tun wir so, als würde Gott uns bestrafen, wenn wir ihn um Weisheit bitten. Als würde Gott uns Vorwürfe machen. Als wäre es irgendwie peinlich. Ein Zeichen von Schwäche, das wir nicht zulassen dürften. Wir tun so, als ob es ein großer Fehler wäre, zu Gott zu gehen und ihn zu bitten. Wir suchen lieber woanders um Rat. Wir suchen lieber woanders Hilfe. Dann versuchen wir vielleicht, durch reife Überlegungen, durch Rationalität, manchmal vielleicht auch durch Emotionen, durch eine Pro- und Kontraliste oder andere Dinge, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Hauptsache irgendwie, wir müssen Gott nicht darum bitten. Natürlich, wenn man das so ausspricht wie ich gerade, hört sich das merkwürdig an. Aber das ist oft das, was unser Herz tut. Das ist oft das, wie unser Herz in Anfechtungen damit umgeht. Ist es dann nicht so, dass sich genau dadurch Gesetzlichkeiten in unserem Leben einschleichen? Wir meinen immer wieder als Christen, dass wir als Kinder Gottes unsere Probleme selber bewältigen müssten. Es müsste reichen, einmal Gnade bekommen zu haben. Gott war uns doch gnädig, als es um unsere Sünde ging. Wir haben ein neues Leben und jetzt müssen wir es irgendwie selber hinbekommen. Es muss sich all die Dinge selber hinbiegen. Wir meinen, die Liebe und die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen, wäre gut. Aber die Weisheit, lieber meine eigene. Wir versuchen selbst oft von uns aus diesen Kampf zu gewinnen, Anfechtungen. Und deshalb gehen wir auch so schnell und so oft zu Boden. Wir brauchen unbedingt die Weisheit Gottes, die nur Gott geben kann. Jakobus schreibt auch etwas weiter in dem Brief, wieder über Weisheit in Kapitel 3, schreibt er noch andere Verse dazu. Jakobus Kapitel 3, Vers 17 heißt es, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. So sieht die Weisheit aus, die von oben kommt. So sieht die Weisheit aus, die Gott uns geben will, wenn wir darum bitten. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann neigen wir oft dazu, so zu reagieren wie früher, als wir Jesus Christus noch nicht kannten, als wir noch nicht mit ihm gelebt haben. Wir neigen dazu, zu der menschlichen, zu der weltlichen Weisheit, die früher in uns war. Eine Weisheit, die von Sünden beherrscht wird. Eine Weisheit, die in der Welt des Satans regiert. Jakobus nennt diese eine weltliche, eine dämonische, eine teuflische Weisheit. Und Gott will uns daraus befreien. Er will uns daraus befreien. Er macht uns keine Vorwürfe. Er will uns die wahre Weisheit geben. Und er gibt sie uns gerne. Er freut sich, wenn wir ihn darum bitten. Gott möchte aus uns vollständige, ganze Christen machen. Und ebenso ist es Gnade, dass er uns die Sünden vergeben hat. Aber es ist auch seine Gnade, die uns seine Weisheit darreicht. Und das ist eine Verheißung, die so wichtig ist in Anfechtungen, die so wichtig ist, dass wir uns darauf stützen, uns darauf verlassen. Alleine durch Gottes Weisheit können wir diesen Anfechtungen widerstehen. Denn seine Weisheit, sie ist rein, sie ist sauber, sie hat keine Fehler, es gibt keinen Makel, tadellos. Es gibt nichts, was ihr fehlt. Die Weisheit Gottes ist vollkommen, man kann ihr nichts hinzufügen, man kann sie nicht verbessern, nicht optimieren, da gibt es nichts zu tun, sie ist perfekt. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die Perfektionisten sind. Ich habe da einen Arbeitskollegen, der ist so einer. Und es ist immer wieder ungemütlich, mit ihm zu arbeiten, weil nichts ist gut genug. Ständig muss man etwas verbessern. Und das Problem bei den Menschen, die diese Sichtweisen haben, ist ganz einfach, sie werden nie zufrieden sein. Sie wollen etwas Perfektes haben, aber sie werden es niemals erreichen. Es gibt immer etwas, was man schöner machen kann, immer etwas, was man verbessern, optimieren kann. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, Gott, seine Weisheit ist perfekt, sie ist vollständig. Es gibt nichts, was man verbessern kann. Wir können es mit keinem perfekten menschlichen Werk irgendwie vergleichen. Es gibt nichts, absolut gar nichts, was man besser machen könnte. Gott ist perfekt, absolut rein und klar. Seine Weisheit ist gütig, sie ist voller guter Früchte. Wenn wir die Bäume heute anschauen, da gibt es immer wieder gute Früchte und einige, die sind nicht so ganz schön. Aber Die Früchte aus der Weisheit Gottes, sie sind vollkommen gut. Nur gute Früchte hängen an diesem Baum. Sie heuchelt nichts vor. Gottes Weisheit ist kein Schauspieler, der irgendwann auf einmal uns in den Rücken fällt, uns hinters Licht geführt hat. Nein, frei von Heuchelei, da gibt es nichts, was vorgespielt ist. Sie ist klar, sie ist wahrhaftig. Das ist die Weisheit, die Gott uns geben will, damit wir in Anfechtungen durch seine Weisheit leben. Und das ist eine Verheißung, auf die wir uns verlassen können. Wenn es dir an Weisheit fehlt, wenn du merkst, du brauchst Weisheit, und ich hoffe, dass wir alle an diesen Punkt regelmäßig kommen, dass wir die Weisheit Gottes brauchen, dann bitte sie bei Gott. Bitte den darum, bei dem du es finden wirst. Bitte sie bei dem, der sie dir geben kann. Nur Gott kann sie dir geben. Versuch nicht, aus dir selbst weise zu sein, sondern verlass dich auf die Weisheit Gottes, denn alles andere wäre Gesetzlichkeit. Wenn wir nun an Salomo zurückdenken, hatte er einen Wunsch frei zu Beginn seiner Königsherrschaft. Und Gott stellt ihm frei, was er sich wünschen darf. Und er wird es ihm geben. Und ich weiß nicht, was ihr euch wünschen würdet, wenn ihr so ein mächtiger König werden würdet. Salomo hätte sich auch Weltherrschaft wünschen können. Das haben sich schon viele andere Herrscher gewünscht. Oder Reichtum. Er hätte sich auch Weltfrieden wünschen können. Er wünscht sich auch nicht Gesundheit. Er wünscht sich auch nicht ein langes Leben. Er bittet auch nicht Gott darum, dass er alles macht und er in seinen Liegestuhl sitzen kann als König. Darum bittet er ihn nicht, sondern er bittet ihn um ein weises und um ein verständiges Herz, damit er Gottes Volk gut führen kann. Das ist seine Bitte. Und dann lesen wir diese Worte in 1. Könige 3, Vers 10. Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, das Salomo bei ihm erbeten hatte. Sehen wir diese Parallele? Gott war schon immer derselbe. Gott hat sich niemals verändert. Er hat schon immer gerne Weisheit gegeben. Wenn sich Menschen zu ihm gewandt haben und sie seine Allmacht und seine Güte anerkannt haben, freute er sich darüber. Er hat sie gesegnet. Er hat ihnen gerne seine Weisheit gegeben. Er ist auf die Bitte Salomos eingegangen. Gesundheit und Reichtum und Autorität als Herrscher sind wichtig. Aber er wünschte sich nicht diese Dinge, die er auch selbst erreichen kann, sondern er wünschte sich diese Dinge, die er nicht selber erreichen kann, die Weisheit Gottes zu erlangen. Nun, worauf konzentrierst du dich, wenn du in Anfechtungen stehst? Wenn du schwere Entscheidungen zu treffen hast, worauf konzentrierst du dich dann? Was ist dann dein Fokus? Bittest du Gott um Weisheit? Flehst du ihn an, dass er dir Hilfe und Rat geben soll? Gehst du vielleicht auch zu Menschen, die dir helfen können, Gott und sein Wort besser zu sehen, besser zu verstehen? Die Bibel spricht viel von Weisheit an vielen Stellen. Und Jakobus sagt uns, dass eine Person, die wirklich weise und verständig ist, das an ihrem Leben sichtbar werden wird, in jedem Bereich. Und Paulus macht an einer Stelle klar in Kolosser 2, Vers 3, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn du daran glaubst, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist, wenn du dein Leben ihm übergeben hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann schau in allem auf Jesus Christus. Schau auf deinen Herrn, hier findest du ewiges neues Leben. Hier findest du eine wahre, eine ewige, eine klare Identität in Jesus Christus. Und deshalb finden wir auch in ihm Weisheit. Er will sie uns geben. Willst du die Weisheit Gottes haben? Willst du die Weisheit Gottes in deinem Leben haben? In Schwierigkeiten, in Not, in Anfechtungen, in Entscheidungen, dann bitte Gott darum, er wird sie dir gerne geben, er ist gnädig. Doch damit hört Jakobus nicht auf in diesen Versen. Stellt sich eine Frage, wenn wir weiterlesen. Wie bete ich wirkungsvoll? Wirkungsvoll beten, was bedeutet das? Nachdem Jakobus hier beschreibt, dass wir ein gewisses Problem in unserem Leben lösen können, nämlich das eigentliche Problem, wie wir zur Weisheit kommen, beschreibt er ein anderes Problem, das mit diesem Problem zusammenhängt. Es ist verknüpft miteinander. Und das ist etwas, was uns immer wieder begegnet. Wir haben ein Hauptproblem, doch beim Lösen dieses Hauptproblems merken wir, oh, da gibt es ein Nebenproblem. Und dieses Nebenproblem ist schwer zu lösen. Warum? Weil es kompliziert ist. Ich möchte das kurz hier ein Beispiel daraus machen. Wir brauchen Weisheit in unserem Leben. Das ist ein Hauptproblem. Mangelnde Weisheit. Aber Zweifel im Gebet ist ein Nebenproblem, das auftauchen wird, wenn wir dabei sind, Weisheit bei Gott zu erbeten. Und dieses Nebenproblem wird es uns sehr schwer machen, das Hauptproblem zu lösen, weil es kompliziert ist. Das sehen wir in ganz vielen Bereichen im Leben der Heiligung, dass es diese zwei Kategorien von Problemen gibt. Vielleicht hast du das Problem, dass du viel lieber mehr Zeit in Gottes Wort verbringen möchtest. Du möchtest Gottes Wort lesen und lieben, aber dir gelingt es im Alltag irgendwie nicht. Und so entsteht zu diesem Hauptproblem ein gewisses Nebenproblem. Das nennt sich vielleicht Motivation oder das nennt sich vielleicht Disziplin. Und diese Dinge sind meistens schwerer zu lösen. Warum? Weil sie sind kompliziert. Es geht an den ganzen Charakter. Diese Probleme beißen sich in unserem ganzen Leben fest. Oder vielleicht arbeitest du daran, Konflikte in deinem Leben biblisch zu lösen. Das ist ein Hauptproblem. Aber du merkst, dass dein Mundwerk viel schneller ist als dein Gehirn und dir gelingt es irgendwie nicht. Das ist ein Nebenproblem, das alles komplizierter macht. Und so könnten wir in jedem Lebensbereich hineinschauen und wir würden sehen, oh, es gibt ein großes Hauptproblem, aber es gibt auch Nebenprobleme und diese Nebenprobleme nennen wir auch immer wieder komplizierende Probleme. Sie sind kompliziert. Und genau so ein Nebenproblem, so ein kompliziertes Nebenproblem beschreibt Jakobus hier. Denn er sagt, wenn wir Gott tatsächlich darum bitten, wenn wir ihn um seine Weisheit in unserem Leben bitten, dann sollen wir das im Vertrauen tun. Dann sollen wir das im Glauben tun, ohne zu zweifeln. Und was bedeutet es, zu zweifeln? Dieses Wort zweifeln, das hier verwendet wird im Text, verwendet Jakobus, was man auch übersetzen könnte mit Bedenken zu haben oder zu streiten. Was Jakobus hier eigentlich sagt, wenn wir im Gebet zu Gott kommen, dann dürfen wir in keiner Weise Bedenken haben, in keiner Weise daran zweifeln, was Gott tun wird. Wir haben keinen Grund, Bedenken zu haben, ob Gott uns wirklich helfen kann. Jakobus sagt hier, dass ein Zweifler wie eine Meereswoge ist. Sie hat keinen festen Platz. Eine Meereswoge, sie wird hin und her getrieben vom Wind. Der Wind kann sie hintreiben, wohin er will. Eine Meereswoge, sie ist flexibel, unbeständig. Sie hängt an nichts. Wenn wir zweifeln, dann können wir in dem einen Moment Gott vertrauen und im anderen Moment sind wir am Boden zerstört. Wir sind Menschen, die keinen Halt haben und keinen Halt suchen, weil sie sich nicht entscheiden können, auf welche Seite sie stehen möchten. Sie werden von der einen Seite wieder auf die andere Seite geschleudert. Ein weiteres Bild, das Jakobus auch hier in diesen Versen verwendet. Und hier wird deutlich, dass ein zweifelnder Mensch ein geteiltes Herz hat. Ein zweifelnder Mensch hat ein Herz mit zwei Seiten. Andere Übersetzungen sagen, es ist ein Mann mit zwei Seelen. Unbeständig, wankelmütig. Wenn wir zweifeln, dann stehen wir zwischen zwei Seiten und das Zweifeln hält uns ab vom Glauben. Es wirkt dem Glauben entgegen. Zweifeln bedeutet, ein geteiltes Herz zu haben. Ein Herz, das sich nicht voll und ganz auf Jesus Christus ausrichtet. So ein Mensch kann keine ganze Sache machen. Und so ein Mensch, sagt Jakobus, soll nicht erwarten, dass man etwas vom Herrn empfängt. Warum? Weil so ein Mensch in Wirklichkeit gar nicht betet. So ein Mensch betet in seinem Herzen nicht wirklich. Vielleicht die Worte beten zu Gott, aber nicht das Herz. Nun, damit wir Zweifel ein Stück weit besser verstehen können, möchten wir uns kurz einige Verse ansehen, wo der Zweifel zuerst entstanden ist, im Garten Eden. Ich möchte die Verse vorlesen aus 1. Mose, Kapitel 3. 1. Mose, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und auch nichts anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend gut und böse. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Bevor die Schlange im Garten aufgetaucht war, lebten Adam und Eva in einer guten Zeit mit Gott. Harmonie, Reinheit. Doch als der Satan sich in diesen Garten hineingeschlichen hat, ging er sehr schlau vor. Er nahm eine Aussage Gottes, stellte sie vor die Augen Evas und veränderte ein kleines Detail. Er sprach nicht von dem Baum in der Mitte des Gartens, sondern von allen Bäumen. Er übertreibt. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nichts essen hier in diesem Garten, ihr armen Menschen? Und nun Eva, sie will sich rechtfertigen. Und sie lässt sich auf eine Debatte mit dem Satan ein. Nachdem die Schlange bereits den ersten Zweifel eingesät hat, nämlich hat Gott wirklich gesagt, dieses Wort wirklich, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht, sehen wir auch in der Aussage von Eva ein Detail, das nicht der Wahrheit entspricht. Denn sie sagt, dass Gott ihnen auch verboten hätte, die Früchte anzufassen, sie anzurühren. Das hat er nie gesagt. Eva spricht von dem Baum in der Mitte des Gartens. Sie lässt sich ein auf ein Gespräch, auf eine Diskussion mit dem Satan. Und so entwickelt sich dieser Zweifel in ihrem Herzen. Zu Beginn war sie noch ein Stück weit in der Verteidigungsrolle. Sie wollte argumentieren, sie wollte gegen den Satan feststehen. Aber der Zweifel wächst, je mehr man sich damit beschäftigt. Innerhalb von diesem Gespräch sehen wir sehr deutlich, wie Eva einer Meereswoge gleicht, die hin und her getrieben wird, zwischen zwei Seiten, wie sich ihr Herz teilt. Umso mehr sie hin und her geschleudert wird, umso mehr Differenz entsteht auch zwischen diesen Seiten. Umso heftiger wird sie geschleudert. Das ist, was Zweifel anrichten. Zweifel bewirken in unserem Leben Unglauben. Sie wollen uns von der Güte und von der Liebe Gottes trennen, uns wegziehen, uns davon abbringen. Und das ist auch der Grund, warum Jakobus hier diese Worte schreibt. Gerade in Anfechtungen und in Glaubensprüfungen, gerade dann, wenn es stürmisch und unruhig in unserem Leben zugeht, können Zweifel eine echte Gefahr für uns sein. Deshalb möchten wir uns jetzt noch drei kurze Punkte ansehen, die uns helfen, wie wir Zweifel in unserem Leben widerstehen können. Erstens, wir widerstehen Zweifel, indem wir glauben. Wir widerstehen Zweifel, indem wir glauben. Beim Beten ist es nicht so, dass Gott einfach jede gedankenlose Bitte oder jede egoistische Bitte gewährt. Das tut er nicht. Wir beten nicht zu einem Wunschautomaten, der all unsere egozentrischen Bedürfnisse auszufüllen hat. So ist Gott nicht. Es reicht nicht nur, an die Existenz Gottes zu glauben. Es reicht nicht nur daran zu glauben, dass es doch einen Gott gibt, der alles sieht und alles hört. Deshalb hat er mir zuzuhören und alles zu tun, was ich ihm sage. Das ist ein falsches Gottesbild. Es kommt vielmehr darauf an, ob wir Gott wirklich kennen, wie wir ihn kennen, ob wir an seine fürsorgliche Liebe glauben, ob wir an seine Gnade und seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit glauben. Und wir als seine Kinder glauben daran, dass er uns hört, wenn wir um etwas beten. Und er weiß, um was wir beten werden, bevor wir es ausgesprochen haben. Und das dürfen wir wissen, Gott weiß viel besser, was uns fehlt, als wir. Da, wo wir nicht die richtigen Worte finden können, der weiß ja schon lange, wonach unser Herz sich sehnt. Er kennt unser Herz viel besser, als wir es tun. Das können wir in den Evangelien immer wieder lesen, dass sich Menschen etwas gedacht haben über Jesus und Jesus wusste ganz genau, was sie in ihrem Herzen denken und fragt gerade heraus, warum denkt ihr so etwas in eurem Herzen? Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, wonach sich unser Herz sehnt und er weiß auch, ob das Sehnen unseres Herzens gut oder böse ist. Gott ist nicht abhängig davon, dass wir zu ihm beten. Es ist nicht so, dass er nicht weiß, was in unserem Leben vorgeht, bis wir zu ihm beten und dann bekommt er die Information und sagt, aha, du bist krank, das wusste ich gar nicht. Nein, so läuft es nicht. Gott weiß all diese Dinge. Wir beten nicht, damit wir irgendeine Pflicht erfüllen oder weil Gott es von uns braucht, sondern wir beten unseretwegen. Im Gebet dürfen wir glauben. Im Gebet dürfen wir auf Gott schauen. Im Gebet wird unser Glaube geschärft. Das Gebet ist ein Werkzeug, damit unser Herz bei Gott bleibt. Damit unser Herz auf Gott schaut. Denn im Gebet sehen wir nicht mehr auf uns. Im Gebet sehen wir auf Gott. Wenn wir auf uns sehen und uns vor allem auf uns konzentrieren, dann entstehen Zweifel. Wenn wir auf Gott sehen, unser Blick fest ist und feststeht, dann entstehen keine Zweifel. Wir beten nicht wegen Gott, sondern wir beten wegen uns. Unser Herz braucht das Gebet. Als Kinder Gottes brauchen wir das Gebet, denn dadurch konzentrieren wir uns auf Gottes Werk in Jesus und auf Gottes Ehre. Ein zweiter Punkt, das Vertrauen zu Gott wächst, wenn wir ihn treu suchen. Ein Herz, das zwischen Gut und Böse schwankt, das sich nicht entscheiden kann, das glaubt nicht wirklich, dass die Wege Gottes wirklich gut sind, dass die Wege Gottes in unserem Leben wirklich die besten Wege sind. Für ein geteiltes Herz ist die Bibel, ist das Wort Gottes, wie ein Buch voller Ratschläge, die wir einordnen wie menschliche Ratschläge. Man hört sie, man nimmt sie an, aber wenn ein anderer Weg besser ist, dann geht man eben einen anderen Weg. Man schwankt dann zwischen den weltlichen und zwischen den gesellschaftlichen Denkweisen auf der einen Seite und auf dem Wort Gottes auf der anderen Seite. In einem so wankelmütigen und unsicheren Herzen Stabilität zu schaffen, ist nur möglich, wenn wir uns voll und ganz auf Gott stürzen. Ihm glauben, ihm vertrauen. Nur wenn wir ihn suchen, egal wie es uns geht, dann kann der Glaube wachsen. Dann kann Vertrauen zu ihm wachsen. Gott, unser Vater, ergibt es uns gerne. Er gibt uns viel mehr, als wir brauchen. Ich denke, die Väter wissen das. Man gibt den Kindern nicht nur das, was sie brauchen, denn würde man den Kindern das geben, was sie brauchen, würden sie sehr wenig bekommen. Denn der Mensch braucht sehr wenig eigentlich, um zu leben. Brot und das Wort Gottes, das wissen wir. Mehr braucht ein Kind eigentlich nicht zum Leben, aber die Väter und die Mütter verstehen das. Man gibt den Kindern viel mehr. Viel mehr als notwendig. Viel mehr, als man zum Überleben braucht. Und so ist auch unser Gott im Himmel. Er gibt uns viel mehr als nötig. Er müsste uns diese Dinge nicht geben, doch er gibt sie uns trotzdem. Seine Liebe und seine Gnade im Leben seiner Kinder kennt keine Grenzen. Es gibt keinen Grund, warum irgendein Zweifel an seiner Fürsorge oder an seiner Gnade berechtigt wäre. Außer unser Herz will sich auf etwas anderes konzentrieren, als auf unseren Schöpfer. Und der dritte Punkt, auch der wichtigste der Predigt. Jesus Christus hat alle Zweifel besiegt. Jesus Christus hat alle Zweifel besiegt. Nachdem der Teufel Adam und Eva verführte im Garten Eden und die Konsequenzen für diesen Sündenfall eingetreten sind, sagt Gott folgende Worte zur Schlange, wir kennen sie sehr gut. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Gott wird eines Tages einen Retter schicken, der einen Schlussstrich ziehen wird. Er wird einen Retter schicken, der den Tod und den Teufel besiegt. Und auf diesen Retter blicken wir nun, denn er ist gekommen. Er war da. Er hat diesen Kampf gekämpft. Er hat dieses Werk vollbracht. Ein Werk, das aus Gott kommt. Alle Zweifel, die es hätte geben können am Heilsplan Gottes, wurden ausgeräumt. Jeden Zweifel, den wir aussprechen könnten, ob Gott wirklich alles wieder in Ordnung bringt, sind gestorben. Es gibt keine Zweifel mehr. Es gibt keine Argumente mehr. Durch Jesus Christus, sein gerechtes Opfer, gibt es keinen berechtigten Zweifel. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Das Heil ist sicher für die Erlösten und Gerechten. Das, was zwischen uns und Gott stand, es wurde durch Jesus Christus ausgeräumt. Es gibt keine Sünde mehr, die uns nicht vergeben werden könnte. Wir haben Zugang zu Gott. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihn unseren Vater nennen. Wir haben Freimütigkeit vor Gott. Und jetzt dürfen wir hier sein. Wir dürfen uns treffen, Sonntag für Sonntag. Und wir dürfen ihn gemeinsam loben und ihn anbeten. Und wir haben sein Wort und sein Geist. Und er lässt uns all diese Dinge verstehen. Gott hat uns nicht nur gerettet, er hat uns auch adoptiert in seine Familie. Wir sind seine Kinder. Wir haben all die Vorzüge, all die Vorrechte als Kinder Gottes. Und dieser Vorhang, diese Mauer, die da stand, die nicht zu überwinden war, die kann jetzt durch Jesus Christus überwunden werden. Wir dürfen als seine Kinder zu ihm kommen. Wir dürfen ihn lieben. Wir dürfen eine Beziehung zu ihm haben. Und um was wir auch bitten, innerhalb dieser Beziehung, im Gebet, will er uns geben. Johannes sagt im 1. Johannesbrief diese Worte, Kapitel 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, andere übersetzen auch, das ist die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn Jesus Christus in unserem Herzen lebt, und das tut er nicht in einem geteilten Herz, sondern in einem ganzen Herz, wenn er dort wirklich lebt und wirkt, dann ist das sein Wille, was er uns auch geben wird. Deshalb freut er sich, wenn wir um Weisheit in unserem Leben beten, denn das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir seine Führung, sein Wesen immer mehr in uns haben möchten. Wenn wir an das ganze Evangelium, an das ganze Werk Gottes glauben, dann haben Zweifel keine berechtigte Funktion in unserem Leben. Und wenn dann Zweifel auftauchen, und das wird passieren und das kann passieren, dann werden sie besiegt durch das Opfer Jesu Christi. Denn das ist der Ort, wo wir dann hinsehen. Das ist der Ort, auf den wir vertrauen. Eva hat sich auf die Schlange eingelassen. Sie hat sich auf eine Diskussion mit ihr eingelassen. Die Bibel warnt uns vor Irrlehren. Sie warnt uns vor dem Satan, weil sie uns wegbringen wollen von ihm. Wegbringen aus diesem sicheren Blickfeld, das wir haben. Nun, Eva, sie hätte auch wegrennen können. Die Menschen, sie gaben all den Tieren im Garten Namen. Also es war nicht so, dass sie die Tiere wahrscheinlich nicht kannten, sie waren ihnen geläufig. Und dann fängt auf einmal eine Schlange an zu sprechen. Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich wäre gerannt, soweit ich kann. Ich wäre gerannt. Oder ich hoffe es. Umso mehr wir auf Jesus sehen, umso mehr wir zu ihm rennen, weg von der Gefahr, umso weniger bekommt auch der Satan und die Begierde, die in uns lebt, die Möglichkeit, Zweifel in unser Herz einzusehen. All die Versuchungen, all die Prüfungen, all die Anfechtungen, die wir in unserem Leben erfahren, die in unserem Leben auftauchen werden, Stück für Stück, sollen dazu dienen, im Glauben zu wachsen. ein Stück weit mehr in die Vollkommenheit zu Christus gelangen. Wenn also Zweifel in unserem Leben auftreten, Zweifel im Gebet auftreten, dürfen wir sie nicht zulassen, sondern wir müssen auf das Werk Jesu Christi blicken, denn dort am Kreuz kann kein Zweifel bestehen. Das perfekte Opferlamm hat jeden Zweifel besiegt. Das hat Jesus Christus vollbracht. Er hat alle Zweifel ausgeräumt. In seiner Gegenwart, wenn wir uns in seiner Gegenwart aufhalten, kann kein Zweifel lange überleben. Wisst ihr, nachdem Jesus auferstanden war, hat Thomas gezweifelt. Aber nicht lange. Er hat gezweifelt, bis er in der Gegenwart Jesu Christi war. Und dann ist der Zweifel gestorben. Ich möchte mit einem Vers abschließen aus dem Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 4. Hebräer 4, Vers 16, hier heißt es: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wo finden wir Hilfe und Rat? Wo finden wir jemand, der uns wirklich helfen kann, jemand, der uns wirklich Gnade und Liebe geben kann am Thron der Gnade? Hier finden wir Barmherzigkeit, hier finden wir Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Zur richtigen Zeit finden wir dort Gnade und Hilfe. Und wir wollen in diesem Vertrauen auf unseren Herrn und Erlöser sehen und ihn bitten, uns Weisheit zu geben in schwierigen Zeiten, in schweren Entscheidungen. Das dürfen wir immer wieder auch erfahren in unserem Leben. Ich denke, viele von uns erleben das, dass wenn wir Gott um Weisheit bitten und uns auf ihn verlassen und vertrauen, dann hilft er uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann hilft er uns, auf richtige Weise mit unseren Schwierigkeiten umzugehen. Lasst uns zu ihm treten, zum Thron der Gnade und ihn bitten, dass er uns Weisheit gibt und dass er sich verherrlicht in unserer Gemeinde, im Leben von jedem Einzelnen. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen, eine Gebetsgemeinschaft machen.